Bis heute sind die Bilder im Gedächtnis vieler Deutscher verhaftet. Als im Februar 1945 britische und amerikanische Flugzeuge Dresden angriffen, da waren weder die Stadt noch die Menschen auf derartig massive Angriffe vorbereitet. So erlebten viele Dresdner die Bombenangriffe nahezu ungeschützt und mussten dabei miterleben, wie die historische Innenstadt sowie viele Wohnhäuser dem Erdboden gleichgemacht wurden. Bis heute wird historisch unter Wissenschaftlern gestritten, welche Folgen die damaligen Luftangriffe tatsächlich hatten, wie viele Menschen durch die Bombardierungen ihr Leben verloren. Im Jahre 2004 beauftragte Dresdens Oberbürgermeister aus diesem Grunde eine unabhängige Historikerkommission mit dem Ziel, die umstrittenen Fragen umfassend zu untersuchen und, wenn möglich, zu klären. In dieser Woche nun schließt die Kommission ihre Arbeit ab. Eva-Maria Götz über die Ergebnisse der historischen Forschung zur Bombardierung Dresdens.
Straßen, da war ja nur alles Phosphor, solche Pfützen, und das brannte ja, das mussten wir umgehen. So sind wir eben durch diese enge Straße durchgekommen. Es gab einfach keine Möglichkeit, dieser Feuerflut irgendwie zu entrinnen. Man hat wirklich gedacht, es war entsetzlich, diesem Feuer konnte ja niemand entrinnen, nur wenigen ist es wirklich gelungen. Sie waren irgendwie vom Glück begünstigt.
Dieser Bericht einer unbekannten Überlebenden erschien bereits einige Tage nach ihren schrecklichen Erlebnissen im landesweit ausgestrahlten Radioprogramm. Eindringlich, ausführlich und nicht ohne Pathos schildert sie ihre Beobachtungen.
Und da haben sich die Menschen eben aneinander geklammert und Funken gegenseitig ausgemacht und die brennenden Fetzen gerissen vom Leibe. Und den Kindern geholfen, die Kinder irrten nur herum, Onkel, helf mir doch, ich brenne.
So nachvollziehbar es ist, dass Menschen, die solch traumatische Erfahrungen gemacht haben, sich dazu äußern und davon erzählen wollen, so zwiespältig ist der Eindruck, den diese Berichte hinterlassen, wenn man weiß, dass hier mit dem Horror und dem Leid der Opfer Politik gemacht wurde. Thomas Westphalen, Leiter des Sächsischen Landesamtes für Archäologie und ebenfalls Mitglied der Kommission.
Muss ich immerhin vor Augen führen, dass ja unmittelbar vor dem 13. Februar 1945 Auschwitz befreit wurde und ja die Nazi-Propaganda einfach auch reagieren musste. Und das konnte man natürlich machen, indem Kriegsverbrechen konstruiert wurden. Also man kann zu den Angriffen stehen, wie man will, sie auf eine Ebene mit KZs zu heben, Vernichtungslagern zu heben, das ist, glaube ich, nicht seriös.
Doch genau das geschah. Der Rauch über den Ruinen war noch nicht verweht, da wurde der Angriff schon als größtes Verbrechen in der Menschheitsgeschichte stilisiert. Und das hatte noch einen Grund, wie wir den Schilderungen eines ebenfalls unbekannten Radioreporters entnehmen können.
Alles, was an kulturhistorischen Bauten in Stein geformt, Schönheit und Wert dieser Stadt ausmachte, die zu den schönsten des Deutschen Reiches zählte, ist ein Raub der Flammen oder Sprengbomben geworden. Satanischer kann sich der Ungeist eines verrohten Vernichtungswillens nicht offenbaren, der mit Sprengbomben und Phosphor jahrhundertealte Kultur auslöscht. Ich sah noch keine Stadt, an der sich der verbrecherische Vernichtungswille unserer Feinde so satanisch austobte wie hier in Dresden. Das ist Mord, das ist Verbrechen, das ist teuflisch. Jetzt nicht weich werden, jetzt hart sein, immer härter. Jetzt nicht nachgeben, jetzt erst recht nicht.
Zum letzten Mal appellierte die NS-Regierung durch die Medien an den Durchhaltewillen und den Fanatismus der Bevölkerung. Schüler wurden abkommandiert, um rund um die zerstörte Innenstadt einen Panzergraben auszuheben. Am Ufer der Elbe wurden Abwehrgeschütze aufgezogen. Erst am 8. Mai 1945 war auch in Dresden der Krieg endgültig vorbei und Gauleiter Mutschmann auf der Flucht. Er hatte es zwar versäumt, Luftschutzkeller für die Bevölkerung anzulegen, nicht aber einen Bunker in seinem Privathaus einzurichten.
Es ist im einerseits der letzte Propagandasieg von Josef Goebbels, dem es gelungen ist, unmittelbar nach dieser Katastrophe der Stadt in die internationale Öffentlichkeit hinein das Beispiel Dresden anzuprangern und mit spekulativ hohen Opferzahlen zu verbinden. Das hat sich fortgesetzt zum Teil in der Zeit der DDR, wo man diese Propaganda jetzt gewendet hat gegen die, wie man so sagte, die angloamerikanischen Luftgangster, die sich jetzt mit Hitlers ehemaligen Generalen in der NATO zu einer erneuten Aggressionen gegen die friedliebende DDR und damit auch die Stadt Dresden rüsten.
Sagt der Potsdamer Militärhistoriker und Leiter der Kommission Rolf-Dieter Müller. Er versucht, die stark divergierenden Opferzahlen auch mit lokalen Befindlichkeiten zu erklären.
Es gibt offenbar so einen ganz stark ausgeprägten Dresdner Lokalpatriotismus, der eingebettet ist in so ein, wenn man so will, sächsisches Sonderbewusstsein, wo also Dresden nun gesehen wurde und wird als die angebliche Unschuld, das Elbflorenz, das da also hingemeuchelt worden ist, sozusagen völlig sinnlos und nun am Ende des Krieges Opfer hat erleiden müssen, die eine Kulturkatastrophe darstellen, eine menschliche Katastrophe ungeheuren Ausmaßes, das angeblich nicht zu vergleichen ist mit anderen ähnlichen Katastrophen. Man musste also Hamburg mit bis zu 40.000 Toten unbedingt zahlenmäßig übertreffen. Man musste Hiroshima mit 80.000 Toten unbedingt übertreffen.
Dabei stand die ungefähre Opferzahl bereits in den ersten Wochen nach den Februarnächten fest. Deutscher Bürokratiegründlichkeit sei Dank.
Im Altmarktbereich, wo also ja Tausende von Opfern dann auch zusammengetragen worden sind, die man gar nicht mehr aus der Stadt heraus transportieren konnte. Und da kam es ja zu diesen Massenverbrennungen, wo man mehr als 6.000 Leichen dort verbrannt hat. Auch da wurden die Leichen aufbewahrt auf der Straße. Die Kriminalpolizei versuchte zu identifizieren und für jede einzelne Leiche wurden bis zu 6 Karteikarten angefertigt. Wurden gezählt, wurden auf dem Friedhof nochmal gezählt und überprüft, wo sie abgeliefert worden sind. Und deswegen war unsere Dresdner Arbeit eben auch nochmal ein Einblick sozusagen in diese deutsche Bürokratietradition, die es heute möglich macht, die damalige Arbeit zu rekonstruieren.
Die Zahl der Toten wurde auf 20 bis 25.000 geschätzt. Und das war die Zahl, die außerhalb der Propaganda bis in die ersten Nachkriegsjahre gültig war, erinnert sich Götz Berganda. Der Historiker und Publizist erlebte die Bombenangriffe als 18-Jähriger. Heute ist er das älteste Mitglied der Kommission.
Es ging los, dass die SED in den ersten Veröffentlichungen von 25.000 Toten ausging. Dann plötzlich schnellte das in die Höhe. Da äußerte sich dann der Ministerpräsident von Sachsen, der Seidewitz, mit einer gigantischen Zahl. Dann irgendein SED-Mensch aus Berlin, der sagte dann auch 300.000. Und das geriet dann völlig außer Kontrolle. Und dann ging es los, dass also auch die Bevölkerung in Dresden selbst, vor allen Dingen aber auch viele in den Westen gegangene Dresdner, sich einschalteten. Und der Streit darüber dauert nun 60 Jahre.
Der Fall Dresden zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Es gab ja eine eingespielte Organisation im Reich damals, die nach solchen Großangriffen in Aktion getreten ist. Es gab klare Zuständigkeiten. Der entsprechende Polizeipräsident war eben der Luftschutzleiter. Auch die Registrierung, Identifizierung der Opfer ist Sache der Polizei gewesen. Und da gab es also nach jedem größeren Luftangriff, ob auf Hamburg, Pforzheim oder in Dresden, einen Abschlussbericht, der sehr detailliert für interne Zwecke Auskunft gab, wie viele Bomben sind abgeworfen, wie viele Gebäude sind zerstört worden, wie viele Menschen sind ums Leben gekommen. Nun gab es also 6 Wochen nach dem Luftangriff auf Dresden, Mitte März 1945, auch einen solchen vorläufigen Abschlussbericht des Polizeipräsidenten, der eben eine Opferzahl von 25.000 insgesamt summierte und sehr detailliert gewesen ist. Und dieser Abschlussbericht ist nach 1945 verschwunden. Er taucht Anfang der 50er Jahre als dreiste Fälschung auf, wo man also aus diesem Bericht Zahlen zitiert, wo schlichtweg eine Null angehängt worden ist, wo aus 25.000 Opfern, geschätzten Opfern, 250.000 werden und auch Zahlen, die sich zu diesen 25.000 summieren, bekommen schlichtweg eine Null angehängt.
Mittlerweile waren aus den ehemals Alliierten Feinde geworden. Mit den immensen Opferzahlen ließ sich im Kalten Krieg trefflich Stimmung gegen die angeblichen Imperialisten im Westen machen, ohne dass die Bevölkerung das zunächst mitbekam. Götz Berganda?
Das hat uns damals überhaupt nicht interessiert. Man hatte so damit zu tun, etwas zu essen zu besorgen, zu organisieren, wie man sagte. Also wir waren voll beschäftigt mit diesen Dingen des Überlebens und haben uns nicht damit beschäftigt, ob wir nun am schlimmsten dran gekommen waren oder ob das Köln war.
Aber die Angst war da. Und die Demonstration von Stärke und militärischer Überlegenheit war vielleicht sogar ein Motiv gewesen für den massiven Bombenangriff der Engländer und Amerikaner.
Ein Motiv war mit den Russen zu zeigen, what Bomber Command can do, also was das Bomber Command erreichen kann, anstellen kann, anrichten kann, wie man das ausdrücken will.
Bis heute, fast 20 Jahre nach dem Untergang der DDR, ziert den Eingang zum wiederaufgebauten Zwinger eine Tafel, auf der der Zerstörung der Stadt durch die angloamerikanischen Terrorbomber und der Befreiung vom Faschismus durch die Rote Armee gedacht wird. Kommentarlos. Allerdings gab es seit den späten 80er Jahren auch eine private Initiative, die sich die Aufklärung der historischen Abläufe zum Ziel gesetzt hatte und deren Recherchen eine erste Grundlage für die Arbeit der Kommission bildete.
Es geht natürlich um den wichtigsten Einschnitt in unsere Stadtgeschichte, der per Zeitzeugenschaft noch nachvollziehbar ist. Man darf nicht quantifizieren, also ich gehöre nicht zu den quantifizierenden Historikern, die also Totenzahlen nehmen, um ein Ereignis zu qualifizieren. Aber es ist halt so, in unserer Stadtgeschichte ist der 13. und 14. Februar mit seiner Zerstörung, mit der völlig neu beginnenden Stadtgeschichte danach, ein einschneidendes Ereignis, natürlich aber auch als familiendeformierendes Ereignis. Es gab in vielen Familien viele Opfer zu beklagen, manche Familien sind ganz ausgelöscht worden.
Sagt der Leiter des Dresdner Stadtarchivs Thomas Kübler, in der Kommission zuständig für die Koordination und den Aufbau eines Zeitzeugenarchivs. Dass die Arbeit der Historiker in Teilen der Bevölkerung anfangs mit großem Misstrauen betrachtet wurde, weiß er und gibt auch zu bedenken.
Es ist so, dass natürlich die Dresdner eine bei weitem höhere Zahl als 25.000 gefühlt haben. Und das ist natürlich auch durch Filme und durch andere Zeitdokumente immer wieder unterstützt worden. Also viele Leute geben sich auch heute noch nicht zufrieden, wenn im Abschlussbericht eine Zahl stehen wird, die dann ihren Erlebnissen nicht entspricht. Und das ist halt eben das Problem, wenn man quantifiziert, dann gerät man ganz schnell an einen Abgrund, der zu einer falschen Qualifizierung führen kann.
Entsprechend genau und akribisch mussten die Historiker vorgehen, um die Gerüchte, die sich um die Tage und Nächte im Februar 1945 ranken, zu verifizieren und gegebenenfalls zu widerlegen. Da ist zum einen die Frage, wie viele Flüchtlinge aus Schlesien sich in dieser Zeit im Innenstadtbereich aufgehalten hatten. Die Rede ist von mehr als 100.000 Menschen, die sich mit ihren geretteten Habseligkeiten durch die engen Gassen gedrängt hätten. Zeitzeuge Götz Berganda widerspricht.
Nein, die hat es in dieser Form nicht gegeben. Das waren vielleicht mal 10, 20 Fuhrwerke, die dann eben Halt machten oder auch zum Großen Garten mal hinfuhren. Da war in den Ausstellungshallen war ein großes Flüchtlingsdurchgangslager. Dort gingen die dann hin und holten Futter und Wasser. Dass die Straßen davon verstopft gewesen wären, kann keine Rede von sein.
Wenn hier extreme Verhältnisse geherrscht haben, dann müssen wir hier auch exemplarisch in den Straßen der Altstadt extrem hohe Opferzahlen finden. Das heißt, wir haben versucht zu rekonstruieren, wer hat dort vor der Katastrophe gelebt, wer hat sich nach der Katastrophe als Überlebender mit Schadensansprüchen und Ähnlichem wiedergemeldet, wo gibt es Zeitzeugenberichte, die sagen können, wie viele Flüchtlinge zum Beispiel in den Gebäuden aufgenommen worden sind und Ähnliches. Und wir können eben erstaunlicherweise feststellen, dass also in diesen extremst belasteten Straßenzügen doch rund ein Drittel der dort lebenden Bewohner den Angriff offenbar überlebt haben. Also auf das Stadtgebiet, auf das Zentrum insgesamt übertragen, ergibt sich dann die Vermutung, dass eben hier nicht Hunderttausende in den engen Straßen der Altstadt ums Leben gekommen sein können. Da hätte man Spuren finden müssen.
Doch bei dem Feuersturm, der sich durch die kaminartig engen Durchgänge wälzte, könnten die Leichen geschmolzen sein, bis zur völligen Auflösung? Um diese Frage zu klären, waren die Archäologen gefragt.
In diesem Areal Dresdens ist in den 90er Jahren eine große Einkaufspassage gebaut worden, die sogenannte Altmarktgalerie. Und im Zuge dieses Neubaus sind die drei alten Ost-West-Straßen wiederhergestellt worden, zumindest dem Namen nach. Bevor gebaut wurde, sind umfangreiche archäologische Untersuchungen durchgeführt worden in einem Areal, das bis zum 13. Februar dicht bebaut war. Das war also kleinbürgerliche Bewohnung, Bebauung, ein sogenanntes Kneipenviertel. Ganz im Süden gab es eine Druckerei. Also ausgesprochen dicht bebaut mit sehr alter Bausubstanz, die zum Teil ins Mittelalter zurückgeht.
Erklärt der Leiter des Archäologischen Landesamtes Thomas Westphalen. Die Keller in der Altstadt, in denen die Bewohner Zuflucht gesucht hatten, wurden in den Wochen und Monaten nach den Angriffen geräumt und mit dem Schutt der zerstörten Häuser aufgefüllt. An den nun wieder freigelegten Wänden und Ziegeln lässt sich der Hitzegrad ermitteln.
Man sieht vereinzelte Brandspuren, rechts zum Beispiel die Brandrötung. Sandstein ist in der Regel gelb. Durch den Brand im Februar sind die Sandsteine bei entsprechender Temperatur gerötet, was man hier so ansatzweise sieht. Es war sehr heiß, allerdings nicht so heiß, dass hier Glasflaschen, die sich in diesem Keller befunden haben, schmolzen.
Bei welcher Temperatur schmelzen Glasflaschen?
Bei 800, 900 Grad. Ja, die Sandsteine sind gerötet, sie sind abgeplatzt. Das heißt also, es ist hier tatsächlich heiß, war allerdings nicht so heiß war, dass die Temperaturen, die zur Verbrennung von Körpern nötig sind, also 1300 Grad über einen längeren Zeitraum hier geherrscht haben.
Die meisten Opfer sind demzufolge nicht verbrannt, sondern erstickt, meint Professor Rolf-Dieter Müller.
Wir haben Bergungsberichte eben etwa aus dem März 1945, wo die Bergungsmannschaften die Keller eben freigeschaufelt haben und haben die Toten dort geborgen. Und diese Bergungsberichte sagen eben ganz eindeutig, dass 90% der Opfer, die dort in den Kellern gefunden worden sind, durch Sauerstoffmangel, durch Vergiftungen, durch Kohlenmonoxid ums Leben gekommen sind und nur eine geringe Anzahl tatsächlich starke Brandspuren aufgewiesen hätten oder eben durch mechanische Verletzungen ums Leben gekommen sind.
Und diese Leichen wurden fast ausnahmslos gefunden und entweder direkt verbrannt oder auf den städtischen Friedhof überführt und begraben. Doch die Kommission unter der Leitung von Professor Rolf-Dieter Müller wollte alle Zweifel ausschließen.
Wenn mehr als 100.000 Flüchtlinge in der Stadt ums Leben gekommen sein sollten, müssen die ja irgendwo als abgängig registriert worden sein. Und die konnten nach der damaligen Kriegslage eigentlich nur aus Schlesien stammen. Und wir haben also dort die entsprechenden Heimatortkarteien in Zusammenarbeit mit den Landsmannschaften durchgesehen. Wir haben Vermisstenmeldungen, Todeserklärungen sozusagen überprüft, um hier irgendwo einen Anteil von schlesischen Flüchtlingen unter den Dresdner Opferzahlen identifizieren zu können. Und unser Ergebnis war auch in dieser Hinsicht negativ.
5 Jahre hat die Arbeit der Kommission gedauert. Das Ergebnis? In Dresden kamen in den 3 großen Angriffen ca. 18.000 bis höchstens 25.000 Menschen ums Leben. Jeder Einzelne war zu viel, wie Rolf-Dieter Müller zu bedenken gibt.
Wir reden eben über Zahlen, anstatt über konkrete Opfer. Wenn Sie einzelne Bergungsberichte lesen, wie dort ein Keller geräumt worden ist, 8 Personen gefunden, da ist eine alte Frau, eine Rentnerin darin, eine Mutter mit 2 Kindern. Der Umgang mit dieser Katastrophe in der Stadtgeschichte gewinnt ein anderes Gewicht und ein anderes Gesicht, wenn sich damit konkrete Schicksale verbinden.
Dass die Dresdner ihrer Toten nun würdig gedenken können und die Geschehnisse nicht länger zu Propagandazwecken, heute von Seiten der Neonazis, missbraucht werden, war Ziel und Zweck der Arbeit der Historiker. Das umfangreiche Zeitzeugenarchiv wird schon bald für Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen. Außerdem ist ein Totenbuch geplant, in dem die Lebensläufe und Schicksale der Opfer beschrieben werden.
Und da sollte man es auch mal akzeptieren, dass es eben weniger waren. Und eigentlich ist das eine gute Nachricht, dass es eben nicht 10-mal so viel sind.
Das war die Studiozeit aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Festspielpanorama. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.